Dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna. Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich so sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Rot und Schweiß.
Vielen Dank.
Ein Gast ist da, der schon mal bei uns war, nämlich Thomas Röttgermann, der Vorstandsvorsitzende von der Fortuna. Klar, Thema ist natürlich Corona und alles, was mit da zusammenhängt. Und deshalb vielleicht erstmal eine persönliche Frage an Sie. Wie gehen Sie eigentlich ganz persönlich mit dieser Corona-Krise um? Empfinden Sie das alles als belastend?
Nicht wirklich, als Herausforderung eigentlich, weil es viele Dinge zu regeln gibt. Und das ist eigentlich was, was ich immer Zeit meines Lebens gemacht habe. Und das sind einfach besondere Herausforderungen. Als belastend empfinde ich, dass in einem solch extremen Maße der persönliche Umgang mit Menschen eingeschränkt ist. Schon drüber nachzudenken oder gar nicht mehr drüber nachzudenken, jemandem die Hand zu geben, ist schon das eine. Aber dass man seine Schwiegermutter nicht mehr sehen kann oder kaum mehr sieht und im Wesentlichen die Kommunikation über Video und Telefon erfolgt, ist etwas, was im zwischenmenschlichen Bereich schwierig ist. Und im Privaten sowieso.
Sind Sie denn jemand, der die News rund um diese ganzen Corona-Themen regelmäßig verfolgt, also täglich verfolgt?
Würde ich das tun, wäre ich wahnsinnig geworden, glaube ich. Weil es ist so eine bizarre Informationslage, finde ich. Unterschiedlichste Konzepte werden gegenübergestellt und wechseln einander auch ab. Und ich habe zu keinem anderen Thema so viele Experten inzwischen gelesen und gehört wie zum Thema Corona. Und ich glaube, alle Virologen Europas sind jetzt in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Medium und äußern sich. Und da den Überblick zu behalten und da ein Gefühl zu bekommen, wohin geht es wirklich und was sind die nächsten Perspektiven zumindest, das ist schon schwierig. Und darum versuche ich natürlich, mich auf dem Laufenden zu halten, aber ich lese schon lange nicht mehr alles, was es zu diesem Thema gibt.
Okay, für uns gestern, für euch, je nachdem man es hört, am 23. April, hat es ein Treffen der DFL mit den Vereinsvertretern gegeben. Dabei wurde noch kein konkreter Starttermin genannt, wann es weitergehen soll mit der Bundesliga. Und ich sag mal, im Grunde, letztendlich liegt ja die Entscheidung darüber auch nicht bei der DFL, sondern bei der Politik. Das heißt, ihr als Verein hängt da ja auch so ein bisschen in der Schwebe. Wie geht man da als Verein mit um?
Und das haben wir ja gelernt in den letzten Wochen, dass wir die wenigsten Entscheidungen selber treffen können. Ob das nun die Art und Weise des Trainings betrifft oder wo man hingehen kann oder wann man wen in welcher Art und Weise treffen kann. Das sind ja alles Entscheidungen, die wir nicht selber treffen, sondern die zumindest im Groben vorgegeben sind. Ich glaube, dass es für die Spieler am schwierigsten ist, jetzt zu trainieren, ohne genau zu wissen, wann es losgeht. Weil man natürlich nicht nur von der Trainingssteuerung her auf so ein Datum hintrainiert, sondern auch mental darauf hintrainiert. Man freut sich auf das Spiel und wir wissen nicht nur nicht, wann es losgeht, sondern noch nicht einmal gegen welchen Gegner wir spielen, weil es ja noch unklar ist, in welcher Reihenfolge dann die Restspiele abgewickelt werden. Das ist schon schwierig, aber das muss man auch konstatieren, niemand macht es mit Absicht. Ja, das ist einfach der Situation geschuldet, dass es einfach insgesamt unübersichtlich geblieben ist.
Glauben Sie, dass, weil Sie gerade das Mental angesprochen haben, dass dadurch eventuell auch sogar das Verletzungsrisiko steigen könnte?
Weiß ich gar nicht. Vielleicht. Ich weiß, mir fehlt ja selten Fantasie, mir etwas vorzustellen, aber im Moment fehlt mir völlig die Fantasie, mir auch den Ablauf eines solchen Fußballspiels vorzustellen. Im optimalen Fall vergessen alle mit dem Anpfiff die Situation und spielen, wie sie immer gespielt haben. Ich halte das nur nicht für sehr wahrscheinlich. Zum einen ist die Kulisse nicht da, wir wissen, dass es alles Spiele ohne Publikum sein werden. Und zum anderen wird man tagtäglich ja mit Verhaltensregeln konfrontiert, was soll man tun, was soll man nicht tun. Und auch der Wiederbeginn der Bundesliga ist ja oder wird ja nur dann stattfinden, wenn man sich sehr präzise und penibel an Regeln hält. Und wenn man eigentlich spielen will oder spielen muss und in Zweikämpfe gehen muss und sich mit dem Spiel beschäftigen muss, sich aber mehr damit beschäftigt, wie man sich am besten verhält und was morgens gewesen ist und was am nächsten Tag stattfindet, dann glaube ich schon, dass das zumindest nicht zu einem freien Kopf führt bei den Spielern. Zu was der nicht freie Kopf dann führt, das weiß ich auch nicht. Vielleicht werden es grauenvolle Fußballspiele, vielleicht werden es schöne Fußballspiele, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich jeden Spieler bewundere, der in so einer Situation in der Lage wäre, seine Leistung abzurufen.
Bevor wir gleich ein bisschen auf diese ganze Spielsituation eingehen, noch zu dem, was die DFL gestern gesagt hat. Sie würde gerne die Saison bis zum 30.06. zu Ende spielen. Halten Sie das überhaupt für realistisch?
Wenn wir am 9. Mai beginnen, halte ich es für realistisch. Wenn der Beginn später ist, wird das schon schwierig, weil wir dann reihenweise englische Wochen haben werden, was die Situation nicht einfacher macht, sowohl die Testsituation nicht einfacher macht, und auch die Organisation dieser Spiele nicht einfacher macht. Dann, glaube ich, wird es eng, die Spiele bis zum 30.06. zu Ende zu spielen, ganz zu schweigen von einer möglichen Relegation.
Wenn man mal auf die anderen Ligen guckt in Europa, die Engländer haben sich noch gar nicht festgelegt, die haben nur gesagt, sie wollen weiterspielen, die Spanier auch. In Italien ist es so, dass sie sagen, sie wollen Ende Mai anfangen, haben sie grob gesagt. Frankreich 17. Juni. Das heißt, die lassen sich da ein bisschen mehr Zeit, mehr Puffer. Ist das vielleicht sogar realistischer?
Naja, wenn man sagt, je mehr man über das Virus weiß und je mehr man über die Entwicklung weiß, desto schlauer ist man auch, was die übrigen Themen betrifft, ist das natürlich, wäre das ein gutes Konzept, lange abwarten, um so viel wie möglich zu wissen. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt eben daran, wirklich über das geplante Saisonende hinaus zu spielen, mit all den Auswirkungen auf Transfers, auf wiederbeginnende Verträge, auf den dann später liegenden Beginn der nächsten Saison. Das ist alles sehr unübersichtlich, aber es ist natürlich auch unbefriedigend, dass wir einen Flickenteppich von Entscheidungen haben. Sie haben ihn angesprochen auf das Thema Europa. Ja, da gibt es unterschiedlichste Regelungen, aber wir haben ja auch unterschiedlichste Regelungen innerhalb Deutschlands. Nicht so sehr jetzt, was Spielbeginn betrifft, aber was Trainingsarten und das Dulden von Trainingsformen betrifft. Das ist nicht gut für eine Sportart, die davon lebt, dass sie einheitlich ausgeübt wird.
Also glauben Sie, dass da, ja, ist das vielleicht sogar schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung? Oder besteht schon zumindest die Gefahr?
Also bisher sehe ich das noch nicht so dramatisch. Ich sehe nur, dass die Tendenz dazu besteht. Ja, es gibt Vereine, die einfach relativ schmerzfrei sind, wenn sie Regeln interpretieren, nach denen man trainieren darf. Andere nehmen sie sehr, sehr genau. Und wenn man auf Dauer nicht so trainieren kann, wie man spielt, dann ist das Spiel, das dann stattfindet, ein Zufallsspiel. Und am Ende würden wir dann nicht den besten deutschen Fußballverein küren, sondern den, der am besten mit dem Coronavirus umgehen konnte. Und das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Fußball spielen und das unbelastet von den Rahmenbedingungen. Und um konkret auf die Frage zu antworten, je mehr die Rahmenbedingungen eingeschränkt sind und je ungleicher sie behandelt werden, desto mehr geht es in Richtung Wettbewerbsverzerrung und desto weniger Wert hat am Ende aus der sportlichen Sicht eine Saison.
Wir haben immer dieses Problem, dass die Saison eigentlich ja bis zum 30.06. beendet sein soll. Sie haben es schon angesprochen, Spielerverträge, Transfers und so weiter und so fort. Jetzt hat die DFL aber schon gesagt, sie hält es nicht für ausgeschlossen, dass Spiele noch im Juli eventuell stattfinden. Jetzt haben wir das Problem aber, sagen wir mal zum Beispiel, können wir ein ganz konkretes Beispiel nehmen, der Vertrag von Kevin Stöger endet am 30.06. und er stellt sich quer und sagt, Leute, am 1. Juli laufe ich nicht mehr auf für die Fortuna. Ist das überhaupt dann umsetzbar, so ein Spiel? Oder sind wir dann wirklich schon im Bereich der Wettbewerbsverzerrung, weil ja nur eigentlich die Fortuna geplant hat, mit einem Kevin Stöger die Saison zu bestreiten und eventuell in der entscheidenden Phase der Saison auf diesen Spieler nicht mehr zurückgreifen kann dann?
Also entweder ist es so, dass alle Verträge, egal ob es Leihverträge oder auslaufende Verträge oder nicht auslaufende Verträge sind, entweder ist es so, dass sie alle so lange weiter gelten, bis die Saison wirklich geschlossen ist, oder man kann nicht weiterspielen. Man kann das nicht unterschiedlich handhaben, dann wären Vereine wie wir ja fast gar nicht mehr spielfähig. Wir haben 17 auslaufende Verträge, wie soll das bitte schön gehen? Und der Fall, den Sie nennen, der ist ja noch nicht mehr der dramatischste, dass ein Vertrag einfach nur ausläuft. Wir haben ja eine Reihe von Leihspielern, deren Anschlussverträge am Tag nach der Beendigung des Vertrages mit uns beginnt. Das ist nicht ganz trivial, das am Ende zu organisieren. Möglich ist das natürlich. Das ist natürlich wiederum etwas, was auf europäischer Ebene zu machen ist. Wir haben ja auch etliche Spieler, die wir nicht von deutschen Vereinen ausgeliehen haben, sondern von internationalen Vereinen. Die müssen da alle mitspielen. Das ist eine Herausforderung, das hinzubekommen. Auch das ist ein Grund, dass es besser wäre, wenn die Saison zum 30.06. endet. Aber es ist ja eben am Ende kein Wunschkonzert.
Jetzt hat es zuletzt, als immer wieder dieses Datum 9. Mai so ein bisschen durch die Medien geisterte, hat es verstärkt Stimmen gegeben, die damit nicht einverstanden sind. Wie gesagt haben, der Fußball, der nimmt da irgendwie eine Sonderrolle ein, weil der Ball soll wieder rollen, obwohl das öffentliche Leben weitgehend noch stillsteht. Können Sie das nachvollziehen, dass Leute das sagen? Oder sagen Sie, naja, Anfang Mai darf man wieder zum Friseur gehen, man darf jetzt schon wieder Schuhe einkaufen gehen. Das heißt, wir haben ja schon wieder ein Stückchen mehr Normalität im Leben und der Fußball wäre eigentlich ein weiterer Step dazu.
Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist wirklich schwierig, weil wenn man den Fußball nur als einen Wirtschaftsbetrieb sähe, dann kann man ihn vergleichen mit einem Friseurbetrieb oder mit einem Möbelhaus, wo man sagt, ja, auch da versucht man wieder zur Normalität zurückzukehren und die Rahmenbedingungen so zu organisieren, dass man Ansteckungen so unwahrscheinlich wie möglich macht. Das wird man jetzt im Fußball versuchen und das versucht man im Möbelhaus genauso und beim Friseur ebenso. Man darf aber nie vergessen, der Fußball ist eben nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb, sondern es ist, hat etwas mit Emotionen zu tun, mit Sporttreiben zu tun, mit Freizeit zu tun. Und die Menschen sind ja nicht Anhänger eines Wirtschaftsunternehmens, die den Fußball mögen, sondern sie sind Anhänger eines Vereins. Sie mögen etwas anderes an diesem Verein als die wirtschaftliche Betätigung. Deswegen, wir sind nicht gut beraten, bei allen Entscheidungen immer nur die wirtschaftlichen Auswirkungen zu betrachten, sondern auch die Auswirkungen auf die Menschen, denen der Fußball wichtig ist. Die Argumentation ist immer, wir können uns das nicht leisten, bestimmte Entscheidungen zu treffen, weil sie die Vereine wirtschaftlich extrem treffen. Ich behaupte, wenn man jetzt die falschen Entscheidungen trifft, die dazu führen, dass man die Menschen verliert, die den Fußball mögen und auf die der Fußball aufgebaut ist, dann haben wir langfristig ein Riesenproblem. Dagegen ist das kurzfristige Problem jetzt ein ganz, ganz kleines. Das heißt, der Weg dahin bedeutet eindeutig, die Bedenken dieser Menschen, die den Verein sehen, ja, die Gemeinschaft sehen, an der man beteiligt ist, dass man diese Menschen ernst nimmt und die Bedenken mit in die Entscheidung einfließen lässt.
Es ist aber so, dass halt natürlich die Fans, also viele Fans wollen keine Geisterspiele. Die sagen, da habe ich nichts von, wie sie schon gesagt haben, das ist ja diese Emotionalität, die ist ja dann einfach nicht da. Ne? Die wollen das nicht, die wollen keine Geisterspiele, sagen, brecht die Saison lieber ab und gucken wir dann, dass sie irgendwann halt mit der neuen Saison starten, wenn es halt einfach wieder weitergehen kann. Nun steht das völlig in den Sternen, wann das überhaupt der Fall wäre. Nichtsdestoweniger ist der Stand jetzt noch der Plan, dass es eben doch erstmal mit Geisterspielen weitergehen kann. Ist das das, was Sie meinen, so dieser schmale Grat, den man da irgendwie bestreiten muss?
Ja, es ist wirklich, bedauerlicherweise sprechen wir ja von einer Erkrankung bei Corona. Man müsste aber sagen, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, die wir haben. Ja, wenn man sich strikt nach dieser Meinung richten würde, keine Geisterspiele, da gebe ich Christian Seifert recht, dann haben wir am Ende bleiben von den 36 Profivereinen vielleicht 12 übrig. Fast kein Verein kann es aushalten, über ein Jahr dann letztlich oder fast ein Jahr ohne Einnahmen zu leben, bei gleichbleibenden weiteren Kosten. So viel Vorsorge können vielleicht 3 oder 4 Vereine treffen, alle anderen werden das nicht stemmen können. Darum wird man etwas machen müssen. Ja? Und wenn man schon auf Zuschauereinnahmen verzichtet, die Logik verstehe ich, da muss man zumindest die Fernsehgelder sichern und die sichert man nur, indem man spielt, sei es auch ohne Zuschauer. Aber das muss man dann anders kommunizieren, da muss man andere Perspektiven geben und man muss klar erklären, dass man das eigentlich nicht macht, um Fernsehgelder zu retten. Auch nicht damit Normalität einkehrt, sondern damit Vereine vor der Insolvenz gerettet werden. Man kann sich dann auf den Standpunkt stellen, das will ich auch nicht. Ja, dann sollen sie halt insolvent werden. Das kann man auch so sehen. Die Folgen davon sind aber unabsehbar. In der vorletzten DFL-Sitzung wurde vereinbart, dass es dann Punktabzüge gibt, die man dann in der Saison haben würde, in der man insolvent geworden ist, die dann zu einer ganz neuen Abstiegssituation führen könnten. Es wird auch Vereine geben, die sich aus der Insolvenz nicht mehr erholen. Es ist nicht so, dass man dann, wenn man insolvent war, einfach eine Phase der Konsolidierung hat und dann anschließend lustig weiterspielt. Sondern die werden für immer von der Bildschwäche verschwinden und irgendwo ganz, ganz unten wieder anfangen. Das wird auch niemand wollen. Ja, deswegen, es ist eine extrem schwierige Situation. Und das, was Fans wollen, nämlich ehrlichen Fußball, auch mit Vereinen, an die man sich gewöhnt hat, gegen die man gerne spielt, die einem was bedeuten, das muss man auch retten wollen. Und darum brauchen beide Seiten am Ende in den Entscheidungen Kompromisse.
Also ich höre daraus, wichtigste Aufgabemoment für euch eigentlich ist die Kommunikation mit euren Fans nach draußen, um das halt den Leuten ins Bewusstsein zu bringen.
Ja, das ist nicht einfach, weil wir selber im Moment kaum Informationen haben. Wir können nur über Beweggründe sprechen und sagen, warum machen wir es eigentlich? Nee, wir sind nicht geldgeil. Wir wollen nicht unbedingt das Fernsehgeld haben, um das auf unser Konto zu häufen. Wir wollen es auch nicht haben, um teure Fußballspieler zu bezahlen. Das ist nicht die Logik dabei. Die Logik ist, man braucht Geld, um seine Kosten zu decken. Das ist der Grund, warum wir es machen. Und wir müssen diesen Dialog führen. Und wir müssen auch immer in Alternativen denken. Wir müssen es, aber auch die Fans müssen es. Und das ist eine schwierige Situation. Und ich bin ganz ehrlich, wenn dieser Druck nicht da wäre, dass am Ende gravierende Folgen für die Vereine auftreten würden, wäre ich auch für einen Saisonabbruch. Weil das Logischste wäre, eine Saison, die sowieso kaum einen sportlichen Wert hat, einfach auch nicht zu Ende zu spielen. Aber es ist zu einfach, das einfach nur auf dieser Ebene zu entscheiden.
Jetzt haben Sie eben gesagt, sollte das wirklich über ein Jahr gezogen werden, auch mit dem keine Geisterspiele und alles Mögliche, dass dann von den 36 vielleicht, Sie haben glaube ich gerade die 12 genannt, übrig bleiben. Gehen wir vielleicht mal nicht ganz so extrem und gehen davon aus, die Saison wird wirklich noch abgebrochen. Das kann ja durchaus passieren. Aber es gibt halt dann eine neue Saison, die irgendwann im September, Oktober dann halt vielleicht mit Geisterspielen startet. Aber diese Saison wird nicht zu Ende gespielt. Das heißt, auch diese Fernsehgelder, die jetzt im Mai fließen sollen, müssten ja dann zurückgezahlt werden. Das ist, glaube ich, richtig, ne? Die müssten dann zurückgezahlt werden. Das ist
korrekt, ja.
Was würde das A für die Liga bedeuten und was würde das vor allen Dingen auch für die Fortuna bedeuten? Nur rein der Saisonabbruch für diese Saison.
Zunächst mal, das können wir gerne zu Ende denken. Aber wenn man dann sagt, in der nächsten Saison haben wir wieder Geisterspiele, dann haben wir wieder dieselbe Diskussion. Dann werden Fans wieder dasselbe sagen. Warum wollen wir denn überhaupt eine Saison spielen, in der wir wieder nicht dabei sind? Also zunächst mal haben wir dasselbe Problem dann erneut.
Es kann natürlich sein, in der Zeit, da ist ja viel Zeit ins Land gegangen, die Leute haben sich damit noch mehr beschäftigt, vielleicht ist es dann ein bisschen mehr ins Bewusstsein gekommen. Könnte ja natürlich sein.
Könnte sein. Wenn ich aber am Ende sage, der Wert eines Fußballspiels wird auch danach bemessen, ob ich Zuschauer dabei habe oder das Gefühl beim Fußballspiel oder auch der Grund des Fußballspiels ist auch, weil Zuschauer dabei sind, dann ist dieses Problem ja nicht gelöst, wenn man in der nächsten Saison wieder ohne Zuschauer beginnt. Nur ganz am Rande. Was bedeutet das für die Liga? Für die Liga bedeutet, dass das um und bei 200, 300 Millionen Euro Geld nicht fließen. Wenn man das auf die Vereine runterbricht, weiß man, was das bedeutet. Für die Fortuna ist es ein zweistelliger Millionenbetrag, der dann nicht fließt, den wir an anderen Stellen organisieren müssen. Entweder über Kreditlinien, über Einsparungen, über zusätzliche Erlösquellen, die wir haben. Aber bitte, welche Erlösquellen soll es denn geben, wenn wir nicht spielen? Was soll es denn dann sein? Was wir auch nicht wollen, und da muss man auch vorsichtig sein, da auch die Fans weiter zu belasten. Wir haben jetzt schon hohe Anforderungen, die wir stellen. Oder unsere Bitten oder unsere Angebote sind schon anspruchsvoll. Wir sagen, wir bitten die Fans, jetzt Dauerkarten für die nächste Saison zu kaufen, ohne zu wissen, in welcher Liga spielen wir, wann genau wird begonnen, sind überhaupt Zuschauer dabei. Unsere Fans sind großartig. Sie kaufen unser Jubiläumstrikot, sie kaufen Fanartikel, Solidaritätst-T-Shirts. Das ist großartig. Aber diesen Weg können wir auch nicht weitergehen. Wir können nicht ständig sagen, hey, helft uns nochmal. Das müssten wir dann anders organisieren. Und das wird wirklich schwierig. Da besteht kein Zweifel. Ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf, vielleicht das zur Beruhigung, zu den Vereinen gehört, die am allerbesten mit dieser Krise zurechtkommen und auch mit solchen schlimmen Szenarien zurechtkämen. Weil wir ein Verein sind, der immer noch sehr schlank aufgebaut ist, der Personalkosten hat, die sehr übersichtlich sind, weil wir schuldenfrei sind. Das sind alles sehr, sehr gute Bedingungen, um solche Krisensituationen überstehen zu können. Aber wir reden immer von Solidarität und wir spielen in einer Liga auch immer gegen andere Mannschaften. Es reicht nicht aus, nur den Verein im Blick zu haben. Wir wollen ja irgendwann auch gegen andere Mannschaften nochmal spielen. Ja, wir müssen sehen, dass diese Liga und dass die Bundesliga und dass überhaupt der Spitzenfußball in Deutschland immer noch in vernünftigen Bahnen läuft. Wir müssen nichts dramatisieren, wir müssen nichts schlimmer machen, als es ist. Aber Fakt ist, die Bundesliga wird anders aussehen, wenn wir fast ein Jahr lang keine Einnahmen haben. Logischerweise haben wir auch nicht die Chance, einfach zu sagen, wir zahlen den Spielern eben auch keine Gehälter mehr. Wir können mit Spielern alles Mögliche vereinbaren, das haben wir jetzt auch gemacht. Und unsere Spieler waren auch sehr ansprechbar und haben auch mitgewirkt in die Spar- und liquiditätssichernde Maßnahmen, die wir umgesetzt haben. Aber wir haben Verträge mit den Spielern abgeschlossen. Es gibt keine rechtliche Handhabe zu sagen, die zählen nun mal einfach nicht. Das ist keine Handhabe. Das heißt, die Kosten laufen weiter und wir müssen sehen, dass wir dann einen solchen Zeitraum überbrücken können.
Ist es in dem Fall sogar gut, dass so viele Verträge auslaufen?
Ja, das ist gut und schlecht. Ja, das Gute ist in der Tat, dass dann einfach auch Kosten einfach enden nach Abschluss dieser Saison. Das ist sicher richtig. Aber am Ende, ich möchte nicht einen Kader mit meinen Vorstandskollegen zusammenstellen, den ich als einen Kostenblock betrachte, sondern ich möchte einen Kader zusammenstellen, mit dem wir Fußball spielen. Wir möchten tolle Spieler hier haben, die zu uns passen und mit denen wir zusammen eine tolle Saison erleben können. Das heißt, das muss unser Augenmerk sein. Und da müssen wir wirklich am Ende alle zusammen gucken, welche Kröte müssen wir schlucken, was gefällt uns nicht, müssen wir aber trotzdem machen. Und das gilt für alle Seiten. Das gilt für jeden Verein, für Spieler, das gilt aber auch für Fans und auch die Anhänger des puren Fußballs sind und gerne so wenig Kommerz wie möglich haben möchten. Am Ende möchten die auch Fußballspiele sehen.
Vielleicht einen kurzen Einschub, weil Sie es gerade schon mal so kurz erwähnt haben, das Stichwort Dauerkarten. Die Fortuna hat sich da so ein bisschen was überlegt. Was glauben Sie, wie die Fans, oder vielleicht haben Sie auch schon Feedback bekommen aus Ihren Abteilungen, wie die Fans diese Angebote annehmen?
Großartig. Also gestern war der Stand, dass wir 3000 Dauerkarten verkauft haben. Zu einem Zeitpunkt, zu dem man normalerweise überhaupt gar keine Dauerkarte kauft. Ja, das hat uns richtig geholfen, ja, uns so ein bisschen was anzufressen an Liquidität, um über die nächsten Wochen zu kommen. Das war großartig. Ja, das hat auch kein anderer Verein hinbekommen. Und da können wir auch alle stolz drauf sein. Und das ist sowieso auch so eine ganz grundsätzliche Wahrnehmung, die ich habe hier bei der Fortuna, dass hier Solidarität und Zusammenstehen und dieses Gemeinschaftsgefühl eben viel, viel mehr ist als nur ein Schlagwort. Das wird hier tatsächlich gelebt und in der Krise sieht man es eben, ob das ein Schlagwort ist oder ob man es wirklich macht. Und wir wissen ja, die Fortuna ist krisenerprobt, ja, das wissen wir alle, aber so eine hat auch die Fortuna noch nicht erlebt, wie wir sie jetzt gerade durchstehen müssen. Und das hilft.
Wir haben eben schon mal so ein bisschen über die Geisterspiele gesprochen, wo Sie gesagt haben, dass Sie die Spieler bewundern, in so einer Situation überhaupt ja, Profifußball dann zu spielen. Nichts anderes wird ja dann gefordert im Grunde. Es gibt ja ein Konzept zur Wiederaufnahme dieses Spielbetriebs überhaupt. Das steht auf drei Säulen. Können Sie uns die kurz erläutern, was das für drei Säulen sind?
Im Grunde sind das dieselben Säulen, die jedes Unternehmen hat, wenn es wieder anfängt zu arbeiten. Der entscheidende Punkt, den man zu beachten hat, ist, dass wir durch das Stattfinden von Fußballspielen keine weitere Gefährdung auslösen. Und alle die Maßnahmen, die uns empfohlen werden, haben das zum Ziel. Also durch Testen, durch rechtzeitiges Testen, durch vernünftiges Verhalten zwischen den Spielen, durch eine Reduzierung von Menschen im Umfeld der Spiele einfach die Gefahr so gering wie möglich zu halten, dass Krankheitsübertragungen stattfinden. Wichtiger Punkt, und daran wird sich entscheiden, ob dieses Konzept umsetzbar ist oder nicht, wird sein, wie geht man damit um, wenn dann doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Spieler erkrankt ist. Bisher wäre es so gewesen, dass dann die gesamte Gruppe in Quarantäne müsste. Das würde den gesamten Ligabetrieb zum Erliegen bringen. Wenn das ein- oder zweimal passiert und 14 Tage ist diese Mannschaft, spielt sie nicht, dann ist ein Saisonende gar nicht mehr organisierbar, weil es auch keine Ausweichspieltage mehr gibt. Das heißt, es wäre nur ein umsetzbares Konzept, wenn die Mannschaft trotzdem spielt und nur der Spieler, der erkrankt ist, letztlich in Quarantäne käme. Und da gibt es eben Testumfelder, die sicherstellen können, dass dieser Spieler, der erkrankt ist, die andere nicht angesteckt hat. Sodass dann auch Spieler sicher sein können, dass wenn sie dann gegen eine Mannschaft spielen, wo ein Kaderspieler erkrankt ist, dass sie dann nicht Gefahr laufen, sich möglicherweise anzustecken.
Die Gewerkschaft der Polizei hat schon gesagt, sie ist kein großer Freund von diesen Geisterspielen, weil sie befürchtet, dass es eben Ansammlungen von Fans geben wird. Die hat es ja damals bei diesem einen Geisterspiel auch schon gegeben, beim Spiel Gladbach gegen die Kölner, weil sie dann sagen, wir müssen das auflösen. Für uns ist die Ansteckungsgefahr dadurch auf jeden Fall deutlich erhöht. Würden Sie solche Ansammlungen von Fans, ich meine, Sie können das jetzt wahrscheinlich nur für die Fortuna sagen, befürchten, dass das gibt? Oder glauben Sie, dass man, wenn man da eindringlich genug appelliert an die Fans, dass es dazu nicht kommt?
Ich glaube nicht mal, dass man eindringlich appellieren muss. Also wer unterstellt, dass Fans so eine Art willenlose Gruppe sind, die irgendetwas machen, nur weil sie irgendwas dahin treibt, der unterschätzt sie einfach. Und dass das damals passiert ist, hat auch damit zu tun, dass es die Sensibilität damals in dem Maße einfach noch nicht gegeben hat. Man hat es etwas auf die leichte Schulter genommen und wer das jetzt noch tut, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ja? Und ich glaube, ich bin da fest von überzeugt und nicht nur in Düsseldorf, sondern auch darüber hinaus, dass es das nicht geben wird, weil die gesundheitlichen Folgen jedem einfach klar sind. Und ich glaube, das ist ja, wird ja auch dann immer kolportiert, vielleicht versuchen manche Fans, das bewusst herbeizuführen und dann möglicherweise einen Abbruch des Spiels oder dann damit auch einen Abbruch der Saison herbeizuführen. Ich warne davor. Erstmal glaube ich nicht, dass Menschen mit Verstand zu einem solchen Schritt kommen. Aber ich würde auch davor warnen, weil man dann dieses Szenario, was wir vorhin besprochen haben, mutwillig auslöst. Und damit ist wirklich niemandem geholfen.
Es ist ja nicht nur jeder Einzelne, sondern eben auch ja, jeder Verein von dieser ganzen Corona-Entwicklung ja so ein bisschen überrollt worden. Wir haben es eben schon gesagt, am Anfang hat man es vielleicht nicht so ganz ernst genommen. Das ist, glaube ich, vielen so gegangen. Aber wie hat denn der Verein dann in so kurzer Zeit sich darauf eingestellt? Also welche Maßnahmen wurden ergriffen von Seiten der Fortuna?
Zum Schutz der
Ja, generell mit dieser ganzen Entwicklung klarzukommen. Also sprich, alles was Schutz angeht, alles was interne Kommunikation vielleicht auch angeht, was Kommunikation auch mit den Fans angeht. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eine lange Antwort, aber wir können es mal nacheinander vielleicht abarbeiten.
Ich versuche mich kurz zu fassen.
Also, ja, alles gut, lassen Sie sich Zeit.
Wir haben natürlich zwei Aspekte. Das eine ist der große Aspekt der Gesundheit und der Gesunderhaltung. Das betrifft Mitarbeiter, die auf der Geschäftsstelle arbeiten, genauso wie Fußballspieler. Also wir haben sofort ein Homeoffice ausgerufen. Ja, jeder arbeitet von zu Hause aus, soweit das möglich ist. Und wenn man im Büro ist oder ins Stadion kommt, dann sitzt man im Regelfall alleine im Büro. Das zweite Wichtigste war, die wirtschaftliche Grundlage zu sichern, dass wir uns weiter bewegen können. Das heißt, wir haben uns sofort um die Liquiditätsfragen gekümmert und haben über 60 Maßnahmen identifiziert, die wir alle nacheinander abgearbeitet haben, die entweder Liquidität schaffen, also zusätzliche Umsätze schaffen oder das Abfließen von Liquidität verhindern. Da waren wir auch sehr, sehr erfolgreich. Und wir haben dann Krisenstäbe gebildet bei uns in der Geschäftsstelle, die sich um verschiedene Aspekte der Situation kümmern. Also ein Krisenstab, der sich nur mit Kommunikation beschäftigt, einer, der sich mit dem Thema Sport beschäftigt, andere, die aber auch sich mit sozialen Themen beschäftigen. Weil wir wissen ja, auch in so einer schwierigen Situation wie jetzt, bleiben wir ein Teil der Düsseldorfer Gesellschaft oder der Gesellschaft insgesamt und haben auch eine Verantwortung, der wir auch selbst in so einer Situation gerecht werden wollen. Also gerne auch gerecht werden wollen. Und da haben wir unsere Rolle so ein bisschen identifiziert als Plattform, dass Menschen, die etwas brauchen oder etwas anbieten, oft nicht die Öffentlichkeit finden mit dem, was sie suchen oder anbieten. Und wir sind als Verein in der Öffentlichkeit und wir können das anbieten. Wir haben Medien, mit denen wir das machen können. Wir haben Zeitungen, die über uns berichten. Wir können da ganz viel machen. Auch das ist ein eigener Krisenstab. Und für mich der wichtigste Krisenstab, den wir haben, ist, was lernen wir aus der Krise? Ja, damit beschäftigen wir uns auch ausdrücklich. Was müssen wir für die Zukunft verhindern, damit wir schwierige Situationen gar nicht erst entstehen lassen? Und aber auch, was können wir aus unserem Verhalten während der Krise für die Zukunft lernen? Ich glaube, dass viele Dinge auch positive Aspekte haben. Wenn wir Homeoffice gemacht haben, damit sich unsere Kollegen nicht anstecken, merken wir ja trotzdem, wir können auch arbeiten, wenn wir zu Hause sind. Und man kann auch kommunizieren. Und wenn wir dann das mal übertragen auf die Zukunft, dann schafft das Flexibilität für die Fortuna, aber auch für die Kollegen. Wenn man weiß, okay, ich kann auch 2 Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten und kann trotzdem meinen Job 100% erledigen. Man muss nicht für jedes Meeting nach Frankfurt oder nach Stockholm fahren oder fliegen, sondern wir lernen alle, dass man über die entsprechenden Videokonferenzen auch eine ganze Menge abarbeiten kann. Nie alles, weil der persönliche Kontakt ist eben wichtig, aber ganz viel können wir machen. Und das sind alles Dinge, die wir also in der gesamten Breite versucht haben umzusetzen, also gesundheitliches, organisatorisches und letztlich auch wirtschaftliches.
Hört sich nach einer, sagen wir in Zukunft, stärkeren Digitalisierung an, ne? Von Arbeitsabläufen?
Ja, Teildigitalisierung. Ich glaube nach wie vor, gerade als Verein, ist der persönliche Kontakt extrem wichtig, nicht nur untereinander, sondern auch zu denen, die etwas von uns wollen. Dann immer nur zu sagen, ihr könnt mich anrufen oder wir können da eine Videoschalte machen, das wird auf Dauer nicht reichen. Aber viele routinemäßigen Prozesse, die kann man sicherlich anders abwickeln. Und da lernen wir alle jeden Tag dazu. Das ist sicherlich ein Fingerzeig auf die Zukunft und auch, was wir verändern müssen, damit wir es machen können. Also infrastrukturell, wir brauchen dann eher mehr Meetingräume, wenn wir mehr in Arbeitsgruppen arbeiten. Wir brauchen die Möglichkeit, Videokonferenzen auch umzusetzen, auch in anderen Gruppen. Das heißt, da muss man Konsequenzen auch aus dem ziehen, was wir jetzt feststellen. Aber ich will jetzt nicht das Coronavirus zu einem Lernprogramm machen, aber es hat eben letztlich dann doch auch Auswirkungen, die wir letztlich für die Zukunft nutzen können.
Weil Sie eben gesagt haben, dass die Kommunikation mit den Fans gerade so wichtig ist. Wie läuft die denn gerade aktuell?
Das ist natürlich schwierig, weil die Kommunikation im Regelfall um die Spiele herum erfolgt. Ja, da haben unsere Fanbeauftragten Kontakt zu Fans. Das fällt im Moment komplett flach. Ja, also diese andersbezogene Kommunikation, die es dann gibt. Unsere Fanbeauftragten haben natürlich nach wie vor den Kontakt zu Fans. Auch nicht persönlich, logischerweise, weil persönliche Kontakte im Moment gar nicht wirklich funktionieren. Aber das ist sicherlich ein Feld, das wir in den nächsten Wochen intensivieren müssen, weil wir jetzt ja ganz viele Entscheidungen haben, wo wir die Fans eben an unserer Seite brauchen. Wenn wir jetzt den wahrscheinlichen Verlauf der Saison uns anschauen, nämlich Spiele, die stattfinden, aber ohne Zuschauer, dann möchten wir, dass unsere Fans trotzdem dabei sind. Keinesfalls persönlich, aber mit anderer Unterstützung, die man liefern kann. Mit Aktionen, die nicht präsent sind, aber die trotzdem ablaufen. Auch mit Sympathie, die ankommt, wenn man sie digital übersendet. Durch was auch immer, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was wir nicht machen können, wo wir uns alle schlecht fühlen würden, wäre, wenn wir das Weiterspielen oder den Versuch, uns über die Situation zu retten, quasi in Konfrontation mit Fans umsetzen müssten. Da wäre mir nicht wohl bei. Das wäre auch nicht Fortuna-like. Und da müssen wir einen Weg finden, da den Schulterschluss herzustellen. Nochmal, und der wird nicht gehen, indem man sagt, okay, du hast recht, wir machen das so, wie du das willst, sondern indem man sagt, okay, welche Kröte kannst du schlucken und welche ich. Das ist wichtig. Und dann finden wir auch einen Weg.
Glauben Sie, dass man als Verein sogar gestärkt aus so einer Situation rauskommen kann?
Unbedingt, da bin ich ganz sicher, weil man, also das merke ich auch, was Mitarbeiter und Kollegen betrifft, dass man sich noch mehr aufeinander verlässt, dass man anders miteinander umgeht und dass auch alle merken am Ende, wie zerbrechlich die ganze Konstellation ist, mit der wir arbeiten. Ja, dass das keineswegs selbstverständlich ist, was es alles gibt und mit dem wir normalerweise tagtäglich umgehen, sondern dass es einfach mit einem Virus, der irgendwo in der Tiefe Chinas entstanden ist, alles in Frage gestellt werden kann. Und das wird dazu führen, dass man die Situation, sich selbst und den Verein anders bewertet. Und einer der Aussagen von Christian Seifert bei der letzten Mitgliederversammlung, die wirklich auch noch vor Ort stattgefunden hat in Frankfurt, war: Wenn Fußballspiele irgendwann wieder stattfinden, wird es ikonischen Charakter haben. Und der ist mir in Erinnerung geblieben, weil das wird so sein. Wenn wir alle wieder normal im Stadion sein werden, das erste Mal, ein Fußballspiel findet wieder ganz normal statt, mit all dem, was dazugehört, wird es großartig sein. Ja, und das wird man dann erst richtig merken, was man in der Vergangenheit hatte und in der Zukunft wieder haben wird.
Bevor wir jetzt langsam zum Schluss kommen, da muss ich mal kurz anknüpfen. Glauben Sie denn, dass der Fußball nach der Krise ein anderer sein wird?
Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen sich verändern werden. Aber wie ist, das ist auch alles Spökenkiekerei. Man kann
schönes Wort. Kennt, glaube ich, im Rheinland nur keiner.
Ja, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen. Ein bisschen westfälisch muss man dann den Rheinländern auch zumuten. Ob das jetzt Auswirkungen hat auf den Spielermarkt, da kann man dieser Meinung sein oder anderer Meinung sein. Ich glaube, es ist immer so, wenn man Dinge, die man in der Vergangenheit zur Normalität oder als Normalität wahrgenommen hat, und dann feststellt, dass es die gar nicht ist, sondern dass es was Besonderes ist, dann wird das einen anderen Stellenwert haben. Und ich glaube auch, dass der Blick auch ein bisschen mehr sich auch auf die grundsätzlichen Veränderungen von Rahmenbedingungen wenden wird. Wir haben eine Situation jetzt erlebt, wo Vereine auch deswegen in Schwierigkeiten kommen, weil sie ganz häufig auch unvernünftig agieren. Ja, es ist so, dass Spielergehälter unglaubliche Größenordnungen erreicht haben, weil die Erlöse der Vereine sich immer mehr gesteigert haben. Und dann hat es ein Rattenrennen zwischen den Vereinen der Ligen und letztlich auch zwischen den internationalen Vereinen gegeben. Und es gab immer Ligen oder Vereine, die gedacht haben, so, wenn wir jetzt mehr bezahlen, dann sind wir die Gewinner aus der Situation. Das heißt, es gab immer welche, die dann vorangeprescht sind und andere, die nachgezogen sind. Und so sind die Taschen der Spieler und der Berater immer voller geworden und die Kassen der Vereine immer leerer. Und das muss man durchbrechen, damit so eine Situation nicht nochmal auftritt. Deswegen bin ich ein ganz entschiedener Verfechter auch von Gehaltsobergrenzen von Spielern, die immer noch einen Haufen Geld verdienen dürfen, da habe ich gar kein Problem mit, aber eben nicht immer mehr steigend, sondern in einem normalen Verhältnis auch nicht nur um die wirtschaftliche Situation der Vereine zu konsolidieren, sondern auch um da nicht die Nähe zu den Menschen zu verlieren. Irgendwann, wenn Spieler so viel mehr verdienen, als die Vorstellungskraft es einem selber erlaubt zu sehen, dann wird es kaum mehr belastbar sein. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber wenn ich höre, dass Manuel Neuer gerne 20 Millionen Euro pro Jahr und einen 5-Jahres-Vertrag gehabt hätte und ich stelle mir buchstäblich im Moment diese Zahl 100 Millionen vor, dann versteht das niemand mehr. Und da, ich glaube, dass jetzt diese Situation die Chance gibt, über solche Fehlentwicklungen im Fußball nachzudenken und vielleicht eine Lösung zu finden, weil im Moment es keine Liga in Europa und keinen Verein geben wird, der nicht genau dieses Problem hat und deswegen eigentlich auch gesprächsbereit sein müsste.
Aber nur umsetzbar, wenn wirklich, sag ich mal, bei der UEFA alle mitspielen und sich an einen Tisch setzen. Ne?
Nicht bei der UEFA, die ist völlig irrelevant, sondern okay. Die Vereine sind wichtig. Wenn die Vereine sagen, wir wollen das, über alle Ligen hinweg und das sind ein Haufen rechtlicher Probleme, die man dabei lösen müsste. Aber wenn alle wirklich wissen, okay, das ist ein Hebel, den wir ziehen müssen, um uns in eine bessere Situation zu bringen, dann wird es hinzubekommen sein. Jeder Ansatz in der Vergangenheit ist immer daran gescheitert, dass es irgendeine Liga gab, die sagt, ja, könnt ihr gerne machen, aber bei uns geht es leider nicht. Und damit war das Konzept immer gescheitert, weil jeder Verein muss immer auch die internationale Dimension im Blick haben. Wenn Bayern München könnte niemals einer Gehaltsobergrenze in Deutschland zustimmen, wenn es das nicht gleichzeitig auch in England, Spanien oder Frankreich oder Italien gäbe, weil man in den internationalen Wettbewerben dann eben auch keine Chance mehr hätte mitzuhalten.
Zum Abschluss lassen Sie mal ganz kurz das Thema oder das Feld Profifußball verlassen. Mal kurz über den Amateurfußball noch sprechen, ganz hinten raus. Haben Sie da Angst? Haben Sie Sorge über den Amateurfußball generell?
Ist die Frage, wo man mit dem Amateurfußball anfängt. Eigentlich.
Sagen wir mal, also ab Regionalliga würde ich das vielleicht beziffern.
Auch da gibt es, auch die Regionalliga ist bezahlter Fußball, die Fußballer bekommen auch da Geld.
Solange, gut, aber das geht ja runter bis zur Landesliga, Bezirksliga, wo Geld gezahlt wird.
Ja, und überall da wird im Moment eben kein Geld gezahlt, ja, weil die dies oder wenig Geld gezahlt, weil kein Verein es sich leisten kann und viele Mäzene oder Vorstände, die das bisher selber finanziert haben, auch Opfer der Krise geworden sind. Und überall da, wo Geld im Moment fließt oder in der Vergangenheit geflossen ist, fließt es im Moment zumindest mal weniger. Das sind aber keine Prozesse, die aus meiner Sicht den Fußball gefährden werden. Dafür ist der Fußball viel zu spannend. Und ich glaube, die Menschen lieben diesen Sport einfach. Ja, und ich auch. Ja, ich mag es einfach, Fußballspiele zu sehen. Und der ist nicht tot zu kriegen. Ja, und das ist auch gut so. Ich glaube aber, dass man dann eben selbst im Amateurbereich sich hinterfragen muss, okay, was haben wir falsch gemacht, was haben wir richtig gemacht, was können wir noch ein bisschen verändern? Was ist wirklich wichtig beim Fußball? Und auch das wird nie die reine Lehre sein. Da wird man nie sagen können, das machen wir jetzt mal genau so, wie das auf so einem weißen Blatt Papier aufgeschrieben ist, sondern es wird immer Kompromisse geben, aber wir haben eine Situation, wo man eben alles mal hinterfragen kann.
Wenn Sie sagen, alles hinterfragen, was ist mit der eigenen U23? Viele Vereine haben die ja schon abgeschaffen. Ist das ein Thema oder könnte das ein Thema werden, dass man sagt, das können wir uns nicht mehr leisten?
Das darf es nicht sein, aus meiner Sicht. Für uns ist die U23 ein wichtiger Aspekt in unserer Spielerentwicklung. Wenn wir Spieler sehen, die aus der U17 oder U19 kommen, aber noch nicht den Sprung in den Lizenzbereich schaffen können, können wir sie entweder ausleihen oder können wir sie anders weiter ausbilden oder wir behalten sie bei uns und sie bekommen eine weitere Chance in der U23, sich zu bewähren und auch weiterzuentwickeln, und um dann uns möglicherweise weiterhelfen zu können. Wenn man irgendwann, und das ist bei uns aber nicht absehbar und hat auch niemand auf dem Zettel, aber wenn ein Verein eine U23 abmeldet, dann nicht, weil sie kein Geld dafür haben, sondern weil man glaubt, dass es für die sportliche Entwicklung nicht notwendig ist. Andere Vereine haben es deswegen gemacht, weil sie sagen, okay, wenn wir U19-Talente haben, dann schaffen die entweder den Sprung sofort oder sie schaffen ihn nie. Wenn man dieser Auffassung ist, dann braucht man keine U23. Wir sind aber anderer Auffassung.
Wunderbar. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.